365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Es gibt über 800 Gespräche, die wir Ihnen inzwischen bei 365 über Medien reden anbieten dürfen. Möglicherweise haben Sie nicht alle 800 davon gehört, deshalb gibt es hier das Rebroadcasting von drei Klängen, von drei Gesprächen aus der Reihe 365 über Medien reden. Im heutigen Dreiklang finden Sie drei Gespräche zum Themenkreis Filmrezeption. Mit der Doyenne der österreichischen Filmkritik, mit Gabi Flossmann, mit dem Filmfilter Roman Scheiber und mit der Chefin der Akademie des österreichischen Films, mit Katharina Albrecht-Stadler. Gabi Flossmann leitete jahrelang das Ressort Film in der Kulturabteilung des ORF Fernsehens. Dabei beschäftigte sie sich aber nicht nur mit Hollywood oder den internationalen Produktionen, die bei den großen Filmfestivals der Erde präsentiert wurden, sondern vor allem auch mit der lokalen Szene. So verantwortete sie eben auch die Dreisat-Reihe Neues vom österreichischen Film. Heute erlebt man sie als Präsentatorin bei Filmpremieren oder kann Kritiken von Gabi Flossmann im Kurier lesen. Gabi Flossmann, unser Podcast beschäftigt sich hier mit der Wechselwirkung von Medien, Bildung und Demokratie. Jetzt haben viele Filmemacherinnen und Filmemacher auch eine politische Agenda. Wie gehen die damit um, dass trotzdem jedes Stück auch ein Produkt seiner Zeit ist? Wenn man an Costa Gavras denkt oder an Ivi Icarus, dann ist das so weit weg, dass wir es heute wahrscheinlich gar nicht mehr verstehen würden. Was denken Sie, muss ein Film zeitlos sein?
Weil Sie das Beispiel Costa Gavras nennen. Ich arbeite auch mit bei einem Literaturfestival, wo wir den Jorge Sembrun hatten, der ja das Drehbuch zu Z geschrieben hat. Und wir haben dort den Film Z gezeigt. Eigentlich so im Niederösterreich, in Heidenreichstein. Es war eine durchaus bäuerliche Bevölkerung, die gekommen ist, um diesen Film zu sehen. Und die haben dann nachher alle mit dem Costa Gavras, den wir auch eingeladen haben, reden wollen über ihre Kriegserfahrungen. Und jetzt muss man sagen, in dem Moment, wo ein Film Haltung und einen Standpunkt vertritt, dann ist er auch zeitlos. Dann passt er einerseits in die Zeit und jeder fühlt sich angesprochen, weil alle Erlebnisse sind irgendwo menschlich und lassen sich dann doch irgendwie auf einen Nenner bringen.
Also es geht um ganz archaische Dinge, es geht um gesellschaftspolitische und keine tagespolitischen Sachen, selbst wenn es wie in Z um die griechische Diktatur und das Ende derselben oder vermeintliche Ende derselben gegangen ist. Wie ist das mit Nordrand? Ist das dann eine Sozialstudie oder ist das auch was Gesellschaftspolitisches?
Ich glaube, dass eigentlich jede Studie irgendwo gesellschaftspolitisch ist. In dem Fall ging es um Abtreibung, war auch ein Thema, ein sehr starkes. Und das kommt ja immer wieder. Es kommt immer wieder, merkt man, wann die Zeiten enger werden, wann irgendwie diktatorischere Regime an der Macht sind oder wann es nach rechts, um dieses hässliche Wort zu gebrauchen, rückt. Dann wird auch immer wieder das Menschenleben, nämlich auch die Abtreibung, diskutiert. Und so gesehen ist der Film aus der Zeit verständlich gewesen. Und heute wird aber auch so gesehen. Ich bin sicher, dass der Publikum hineingehen würde, die glauben, der Film spielt heute.
Und wodurch unterscheidet sich, frage ich jetzt die Filmjournalistin, die ja Zelluloid in ihren Adern hat, wodurch unterscheidet sich der Film vom Fernsehen?
Der Film unterscheidet sich einmal vom Fernsehen insofern, als das Kino, das ist, nehme ich an, dass Sie da meinen, wenn Sie sagen, der Film und Fernsehen, das Kino mehr künstlerische Freiheit für gewöhnlich gibt. Das Fernsehen muss einfach schauen, dass ein Massenpublikum irgendwie auf die Rechnung kommt, je nachdem eben auf welches Massenpublikum oder auf welches Publikum ein Fernsehsender zielt. Während das Kino lässt sehr oft die künstlerischen Entscheidungen beim Filmemacher und beim Drehbuchautor. Und so gesehen, das Kinofilm selten massentauglich, was schade ist, weil er meistens irgendwo mehr Tiefe, mehr Anspruch, mehr Menschlichkeit hat und nicht gefiltert ist durch, was könnte ankommen beim breiten Publikum. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterscheidungspunkt.
Oder weil das Kino schon Dinge formuliert, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden.
Das glaube ich nicht, weil natürlich mögen wir es. Zum Beispiel, wenn man den Haneke nimmt, das Weiße Band, der ist im Kino kaum gesehen worden, dann hatte das Fernsehen der ORF den Mut und hat es im Hauptabend gezeigt und plötzlich war fast 1 Million Zuschauer am Sender. Also vielleicht sollte man irgendwie mehr Zwangsbeglückung wagen oder es wird zu wenig Werbung gemacht oder das Kinopublikum wird irgendwie durch die Actionfilme schon so irgendwie hirntot gemacht, dass sie Anspruch überhaupt nicht mehr sehen können. Ich weiß es nicht.
Sie sprechen etwas an, was mir auch schon immer irgendwie viel Kopfzerbrechen macht. Und zwar das Narrativ des amerikanischen und da im Konkreten auch des Action-Genres. Denken Sie, dass diese Idee, dass nur der Vater das Unglück der Tochter rächen kann oder dass nur der Einzelne die wirkliche Polizeiarbeit macht gegen den korrupten Apparat, mitverantwortlich ist für diese Wahlergebnisse? Hat das eigentlich doch sonst politisch eher linke Hollywood Trump hervorgebracht?
Irgendwo glaube ich schon. Ich erinnere mich, dass vor vielen Jahren, wo zum ersten Mal die Diskussion aufkam, ob Gewaltfilme irgendwo auch das Gewaltpotenzial in der Bevölkerung irgendwie aufbrechen oder steigern. Da habe ich damals Psychiater interviewt und die alle haben gesagt, nein, das ist nicht, sondern eher, entweder es ist jemand schon krank in der Beziehung, dann kann es irgendwie etwas auslösen, aber ein gesundes Publikum, für den ist es so sogar stresslösend. Und nach dem Interview haben mir drei von den interviewten Psychiatern gesagt, es ist nicht sozusagen die gängige Meinung, daher sagen sie es nicht vor dem Mikrofon. Aber natürlich ist ihnen immer wieder untergekommen, dass Menschen, junge Menschen meistens, durch eine Gewalttat, die sie gesehen haben, angeregt wurden, selbst gewalttätig zu werden. Wenn man das jetzt umlegt auf den Trump, natürlich wird in diesen Filmen, wo der Vater der einzige Rächer, einzige ist der Tochter und so weiter, wird ein Superhelden-Image aufgebaut, dem die Amerikaner sehr leicht verfallen. Und jetzt geriert sich da Trump als Superheld und
funktioniert emotional sozusagen die Wiedererkennung.
Ja.
Vor allem ist es aber auch ein den Staat in Frage stellender Ansatz, der da sehr oft im Narrativ des Mainstream-Kinos in Amerika stattfindet.
Also wenn man es jetzt vom Trump da wieder ausgeht, dann ist es nicht so. Dann ist es eher die Arroganz, so wird es von Mittelamerika empfunden, der Ost- und Westküste, die ja lang von Mittelamerika als die Flyovers gesprochen haben, über die man nur drüber fliegt, aber dort ja nicht landet oder aussteigt. Und die haben sich jetzt mit Trump gerecht, weil es sind immer, die Ost- und Westküste waren immer Demokraten, die Mitte war eher sehr republikanisch-konservativ. Und ich glaube da eher, dass die Gesellschaft sich entwickelt hat in der Richtung, und auf die Kinos jetzt und auf die Filme wirkt. Weil Hollywood macht immer das, was sie am besten konnte, nämlich zu schauen, was gefällt der Masse und das machen wir.
Das sagt man ja dem europäischen Film nicht nach, dass der immer auf die Masse schaut. Trotzdem gibt es aber Filmländer in Europa wie Frankreich als das Musterbeispiel, wo das doch noch immer so großartig funktioniert mit dem Kinomarkt oder zumindest viel besser als im deutschsprachigen Raum. Woran liegt das? Nur an den Gesetzen?
Das liegt nicht nur an den Gesetzen, sondern auch, dass dort der Film als Kulturgut wahrgenommen wird. Es ist zum Beispiel, wenn man in Österreich das Theaterpublikum davon überzeugen könnte, dass österreichische Filme mindestens oft die Qualität von Theaterstücken haben und sie dorthin locken würde, dann wäre automatisch ein größeres Publikum da. Aber bei uns ist immer die Unterscheidung zwischen U und E, dass man denkt, Unterhaltung, das ist Kino, das ist Film und Ernst, das ist alles, was im Theater geboten ist, auch wenn es eine noch so seichte Komödie ist. Und irgendwie, da muss die Erziehung ansetzen, da müssen die Schulen ansetzen.
Sollen die Leute selber Filmen üben, lernen? Ist sowas wie TikTok eine Basis, damit mehr Lust auf Film gemacht wird? Oder ist das ganz was anderes?
Ich glaube, das ist ganz was anderes, weil durch die Handys und den Zugang, dass jeder sein eigenes Video drehen kann, das ist eher etwas, was dem Journalismus zu schaffen macht. Das eigentlich kaum passiert irgendwo auf der Welt was, gibt es schon hunderte von Handyvideos, wo man sich's anschauen kann und danach erst kommt dann ein Einordnen der Journalist oder Reporter, der dann irgendwie sagt, was da los ist. Also ich glaube, wenn man da jetzt zu sehr sagt, ihr alle könnt einen Film machen, das hat einmal der Beuys probiert zu sagen, ein Künstler ist jeder und zeichnet sowas und es ist schon Kunst. Aber ich glaube, beim Film wird das nicht funktionieren.
365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Nach welchen Kriterien soll denn dieses elitäre Medium, weil es braucht viel Geld, es braucht viel Zeit, es können nur wenige machen, es ist ein Flaschenhals, die Förderungen und die Finanzierungen, nach welchen Kriterien sollen die funktionieren?
Wenn man jetzt das amerikanische Studio-Prinzip anschaut, wie es früher war, wo die sehr stark die Verantwortung für die Inhalte übernommen haben und auch gearbeitet haben mit den Regisseuren, mit den Drehbuchautoren im positiven Sinne, Da ist viel Filmkunst damals entstanden. Ähnlich sollte man es hier auch, dass man vielleicht mehr ein Intendantenprinzip macht. Wenn man zu sehr jetzt sagt, die Gremien entscheiden, was gefördert wird, und dann schon anfangen, Autoren und Filmemacher auf einen Gremienfilm zu machen. Das Wort gibt es ja schon im europäischen Kino, dass man sagt, ein bisschen Verfolgung, ein bisschen Antisemitismus, da sind die Migranten, Schicksale und so weiter, dass schon so gewisse Mischungen sind, die gar nicht funktionieren können, weil die individuelle Haltung dahinter fehlt.
Also das heißt, wir sollten es so machen wie im Theater, wenn Klaus Beimann einfach 8 Jahre das Burgtheater prägen kann, so könnte die Gabi Flossmann 4 Jahre die österreichische Filmförderung prägen und dann kommt nach ihr wer anderer, der vielleicht eine andere Prioritätensetzung hätte.
Wäre wahrscheinlich, natürlich sollte sich dann jeder, wer immer dann als Intendant dort sitzt, seine Berater holen und Beraterinnen und dann schauen irgendwie, aber letztlich sollte man doch einen individuellen Anspruch und Geschmack auch durchspüren. Und wenn das Ganze schlecht ist, dann kann man den eh entfernen. Das ist ja der Sinn von Intendanzen, dass sie auch die Verantwortung übernehmen.
Dem österreichischen Film wird auch ein bisschen eine gewisse Traurigkeit, Düsternis nachgesagt. Ist das in unserer Seele drin? Haben wir im Kino, abgesehen von den sogenannten Kabarettfilmen, auch die Leichtigkeit verloren und den Humor?
Das glaube ich nicht. Es ist eher so, dass in Österreich, natürlich Wien spielt eine große Rolle, der schwarze Humor immer ein sehr ausschlaggebender ist. Und an und für sich in Amerika, wenn ich da spreche mit Leuten, die sich mit dem europäischen Film und Kino auskennen, die sagen immer, die Österreicher sind spezialisiert auf die Feel-Bad-Movies. Und irgendwo stimmt das auch. Was aber auch damit zu tun hat, mit den Gremien, wie ich zuerst gesagt habe, Humor ist etwas sehr Individuelles und es traut sich kaum jemand von den Förderern, einen humorvollen Film, es sei denn, es steckt ein Kabarettist dahinter, irgendwie anzuerkennen. Und bei den meisten ist es halt so, wenn sie tragisch sind, man kann die Leute offenbar leichter zum Weinen bringen als zum Lachen. Und daran, glaube ich, hapert es ein bisschen.
Was ja kurios ist, weil gerade Wien doch einen Billy Wilder hervorgebracht hat. Mit hervorgebracht hat, ja.
Jetzt muss man sagen, dass, ich meine, das ist ein ewiges Thema. Der jüdische Humor ist ja nicht umsonst bis heute berühmt und man hat diese Menschen halt irgendwie zumindest verjagt, weil man ihnen nicht Ärgeres angetan hat. Und darunter leidet sicher das Land immer noch.
Und dementsprechend machen wir es jetzt mit den Feel-Bad-Movies und da vor allem bei Festivals. Was sind denn diese Festivals für eine eigene Blase? Sie haben alle die mehrfach besucht. Das war fixer Bestandteil Ihres Jahresablaufs, glaube ich, mehr noch als Weihnachten und Ostern, das sie in Cannes und in Venedig
Berlin
zu Gast waren. Man hat dann doch auch den Eindruck, dass das eine sehr eingeschweißte Partie ist, die sich da trifft. Kann da die Befruchtung, die Kunst und Kultur ausstrahlen soll, überhaupt stattfinden, wenn ich mich sozusagen selbst verstärke? Glauben Sie, findet genug Durchlässigkeit nach außen statt von diesen Festivals?
Das hat schon gerade ein Beispiel Cannes ziemlich abgenommen. Cannes wird sehr autoritär geleitet vom Thierry Frémaux, der eigentlich selber immer bestimmen will, welche Filme er zeigt. Das sind dann Frankreich- und Europalastige und dann auch Autorenfilme, die er schon kennt, die er immer wieder vorkommen lässt. Und die Amerikaner meiden auch das Festival insofern, weil sie mittlerweile draufgekommen sind. Also in Europa oder in dem Großteil der Welt außerhalb Amerikas kann man eigentlich nur punkten, wann die Studenten da sind. Das heißt, die Herbstsaison. Wenn sie im Mai eine Kritik kriegen, auch wenn die gut ist, ist die verpufft bis zum Herbst. Also gehen sie lieber in die Venedig und Toronto und kommen dann in die Herbstgeschäft hinein. Darunter leidet Cannes und wird damit immer selektiver auf sich selbst und immer mehr Nabelschau. Und das Zweite, was sicher auch ist, dass Raymond sagt, er nimmt keine Amazon- und keine Netflix-Filme, auch wenn die im Kino gesehen werden. Und natürlich engt er sich da die eigene mögliche Klientel sehr ein.
Es mutet auch ein bisschen komisch an, wenn man weiß, wie andere Produktionsfirmen, die etabliert sind, auch moralisch nicht unbedingt nur einwandfrei agieren.
Nein, es geht, glaube ich, dort um anderes. Bei uns gibt es eine Kinoschutzfrist, die ist so unter einem Jahr, sagen wir mal so. In Frankreich ist sie bis zu 3 Jahren. Da spielt natürlich Amazon und Netflix nicht mit. Die würden sich vielleicht einlassen auf 6 Monate. Und dann wollen sie es aber selber zeigen. Und das ist eher der Kampf wie
eine
die filmpolitische
Franzosen.
Eine filmpolitische Frage, ja.
Wenn Sie als Journalistin bei diesen Festivals waren und man kennt Sie ja auch als beispielsweise Vertreterin und Werbende für den neuen österreichischen Film, sind Sie dann eine Sympathisantin? Sind Sie dann eine Protegeurin dessen, was Sie da sehen und Teil des Teams? Oder sind Sie eine kritische Instanz, wo Sie für die Zuschauerinnen und Zuschauer einen Rat geben, schau dir das an oder schau dir das nicht an?
Also was den österreichischen Film anlangt, dann bin ich immer sehr stark und viel zu stark Partei gewesen. Also es liegt mir immer sehr daran, dass österreichische Filme auch gesehen werden. Daher habe ich die immer milder beurteilt als die aus anderen Ländern. Was ich aber auch glaube, dass das durchaus gut ist, weil wozu hat man eine Filmförderung, um individuelle Kultur, individuelles Leben ins Kino zu bringen, wenn das dann nicht gesehen wird?
Wenn wir jetzt sozusagen diese individuelle Kultur betrachten, was kann man machen, damit die auch ein größeres Publikum bekommt?
Werbung. Ich glaube, dass das zu wenig eingesehen wird. Also Beispiel noch einmal den Haneke und das Weiße Band. Es war im Fernsehen. Fernsehen hat auch für sich geworben. Aus Angst damals habe ich noch mitgekriegt, dass das einbricht und keiner schaut. Haben sie jeden Abend im Hauptabend beworben und wir sehen am so und so vielten und so weiter diesen großartigen Film und es wurde gesehen. Wenn man das auch machen würde, so wie die amerikanischen Blockbuster bewerben, da sollte man in den Förderungen ein eigenes und viel mehr Geld vorsehen, damit sich die Filmproduzenten das leisten können.
Früher gab es ja die Vertriebsförderung mit der Anzahl der Kopien, die dann sozusagen das Kriterium war, überhaupt in der Kinowelt einmal weiterzukommen. Da müsste es ja sozusagen einen Slot geben, wo wir heute über die digitale Verbreitung und über Werbemaßnahmen fürs Fernsehen sprechen können.
Das ist einmal der eine Slot, der sicher wichtig wäre. Ein zweiter wäre auch, dass man schaut, ob man in den Multiplex-Kinos vielleicht einen Saal von Staats wegen anmieten könnte, der den österreichischen Filmen eine längere Chance gibt. Nicht, dass da den ersten drei Tagen, weil keiner davon weiß, wenige Leute kommen und dann ist er nach einer Woche weg. Dass man sagt, österreichische Filme haben das Anrecht, so und so viele Wochen in dem Kino gezeigt zu werden, in einem Saal. Und ich glaube, das wäre eine gute Investition und das müsste auch privatwirtschaftlich durchzukriegen sein mit den Kinobesitzern.
Was bisher geschah? Mit Veröffentlichung der von Friedrich Denk initiierten Frankfurter Erklärung beginnt am 6. Oktober 1996 die Auseinandersetzung um die Rechtschreibreform. Um die deutsche Sprache und Literatur vor Eingriffen zu schützen, verteilte er auf der Frankfurter Buchmesse ein Flugblatt, worin er zum Stopp der Rechtschreibreform aufforderte und sammelte Unterschriften. Die Erklärung wurde in einer ganzseitigen Anzeige in der FAZ veröffentlicht, zusammen mit einer Liste von 400 Erstunterzeichnerinnen. Unter diesen Ilse Eichinger, Vico von Bülow, Dietrich Fischer-Dieskau, Günter Grass, Ernst Jandl, Elfriede Jelinek, Siegfried Lenz, Gerhard Ruiz, Patrick Süskind, Siegfried Unselt, Martin Walser oder Roger Willemsen. Da sind wir wieder bei der Gesetzgebung. Das ist ja auch in Frankreich gegenüber dem Fernsehen so, dass immer noch die Hälfte aller Programme französischen Ursprung haben müssen und dementsprechend die Industrie und die Filmwirtschaft ganz anders lebendig bleibt.
Das ist bei Österreich insofern schwer, weil das kriege ich immer wieder mit, ohne Koproduktion ist fast nichts auf die Beine zu stellen. Weil Kino kostet Geld oder Filme kosten auch fürs Fernsehen Geld. Und dann ist ja immer ein Feilschen um, wie viele österreichische Schauspieler dürfen mitspielen, wie viele Deutsche müssen hinein und so weiter und so weiter. Und dann werden Namen festgelegt, die auch in Deutschland gehen oder auch nicht gehen. Und das schränkt schon ein bisschen auch die fächerartige Verbreitung von Schauspieltalenten und so weiter, die vorkommen. Man sieht dann halt leider immer dieselben Gesichter.
Hat sich denn in den letzten Jahren nicht durch HBO und Netflix natürlich die künstlerische Qualität des Fernsehens enorm verbessert? Also zumindest anteilig bei Fernsehserien, die horizontal erzählt haben. Ist nicht dort auch die Herausforderung für Schauspieler viel größer geworden, dass sie eine Figur noch länger gestalten können? Wird die Serie das Einzelstück ablösen?
Das kann sehr leicht sein, weil die Qualität hat wirklich sehr angezogen. HBO hat es ja lange so gemacht, dass sie einfach gesagt haben, also zu den amerikanischen Stars, wollt ihr mal spielen und zeigen, dass ihr auch gute Schauspieler seid, dann müsst ihr ja für die gewerkschaftlich festgelegte Gage spielen, was dann viele getan haben und dann dort ihr Können gezeigt haben. Und mehr als $6 Millionen darf ein Film nicht kosten. Und da haben sich die Stars nach dieser Decke strecken müssen und die haben sich auch gestreckt. Und jetzt ist es so, wesentlich mehr Geld da bei Netflix, die sagen wirklich zu einzelnen Filmemachern, könnt ihr machen, was ihr wollt, und oft das doppelte oder dreifache Budget haben. Und natürlich, viele finden diese Art des großen Erzählens, des romanhaften Erzählens großartig. Und das wird sicher weiter blühen.
Und dort wurde aber auch was Zweites gemacht. Es wurden junge Regisseurinnen und Regisseure angesprochen, die halt in dem großen Major-Kino noch keinen Platz hatten. Und bei Six Feet Under oder bei Dexter haben auf einmal Leute Regie geführt, die frisch von den amerikanischen Filmschulen gekommen sind.
Das ist aber wieder ein Unterschied. So die frühen amerikanischen Serien, die haben eindeutig nach den jungen Talenten gegriffen. Bei Netflix und Co., die greifen dann schon nach den etablierten Talenten, aber aus verschiedenen Ländern. Es ist natürlich, wenn man in Amerika denkt, da gab es Sundance immer und auch das Sundance Lab, wo sich sehr junge Talente ausüben konnten und probieren konnten, was sie alles auf dem Kasten haben. Und sehr viele Fernsehmacher haben sich dort dann umgesehen und geschaut, wer kommt da in Frage. Also so ein Sundance Lab, natürlich schwer, das auf europäisch irgendwie zu machen, aber sowas wäre wichtig.
Gibt es da in Berlin nicht einen Ansatz oder den Versuch mit dem Panorama? Oder?
Es gab bei den Berliner Filmfestspielen unter Kostlik, der hat sehr das junge Cinema gemacht. Das Panorama ist eher ein sehr breiter Fächer von alles, was nicht untergekommen ist. Im Wettbewerb, die haben da sehr gut gefischt in dem großen restlichen Teich. Aber auch das junge Kino, die New Generation, haben die auch sehr gefördert. Wird man jetzt schauen, wie die Neuen das machen. Die erste Idee, die sie jetzt öffentlich gemacht haben, dass man nämlich den Filmpreis, den Schauspielpreis, also nicht gendert, das halte ich für einen Wahnsinn. Dass man keinen weiblichen und einen männlichen, sondern nur einen Schauspielerpreis, das ist eine Schnapsidee.
Politische Korrektheit bringt die Kunst um, hört man immer wieder.
Ja, aber das ist ja nicht politisch korrekt, wenn man jetzt sagt.
Einfach ein Preis weniger.
Das ist ein. Nein, sie können auch zwei Preise machen, aber wenn die jetzt sagen, nachdem sehr viel mehr Leute schreiben Rollen für Männer, das war sehr lang so, dann werden womöglich vor Jahren nur Männer Preise kriegen. Und das kann es ja auch nicht sein.
Ein Genre liegt mir persönlich sehr am Herzen, weil ich mich sehr viel in meinem Leben damit beschäftigt habe. Das ist die Dokumentation, das ist das dokumentarische Arbeiten. Das hat ja auch im Kino große Tradition und auch im österreichischen Kino. Wir haben nicht nur Ulrich Seidel, sondern wir hatten Michi Glavoga oder wir haben den Niki Geierhalter. Wir sind sozusagen eine Doku-Großmacht. Was unterscheidet den Dokumentarfilm von einer Fernsehdoku?
Also da gab es ja lange Zeit beim Fernsehen so ein Sprichwort, wie man es auch dreht und wendet, es wird dann doch gesendet. Das heißt, die Fernsehdoku hat einen Sendetermin und muss bis dahin fertig werden. Da macht man bisweilen auch ein bisschen Abstriche, weil es aktuell sein soll und weil es anlassbezogen sein soll. Diesen Anspruch haben Kinodokumentationen meistens nicht. Das heißt, sie sind sehr oft sorgfältiger aufbereitet, was den menschlichen Aspekt angeht. Ich würde nicht einmal sagen, die Recherche, weil die sind meistens nicht so tagesaktuell. Aber so wie eine Honigbiene und wie das Ganze, das kann die Kinodoku, das wird man im Fernsehen nicht finden. Also ich glaube, die Tagesaktualität, die beim Fernsehen, auch bei der Doku immer noch beherrschend ist, die wird im Kino weniger Rolle spielen.
Und das Hybride, sozusagen der fiktionale Stoff, der auf einer wahren Begebenheit beruht, ist das nicht das Nonplusultra?
Das kommt darauf an, wie es aufbereitet wird. Also es gibt ja schon sehr viele Bücher zu dem Thema, wie eigentlich der Geschichtsunterricht durch die historischen Serien und Filme geprägt ist. Ich glaube, dass man da sehr viel mehr Verantwortung bei den Machern dieser Serie, weil zum Beispiel mittlerweile glaubt doch jeder, dass das englische Könighaus so ist, wie The Crown herzeigt. Und so, es gab auch sehr viele Filme, auch in Österreich, von der Maria Theresia oder über den Maximilian, wo man Geschichtsunterricht macht auf seine sehr anschauliche Seite. Ich finde das gut, ist auch sicher eine Königsdisziplin, aber ich glaube, da sollte man umso sorgfältiger hinschauen, was da verbreitet wird an echtem Wissen und welche Kompromisse da eingegangen werden.
Da sind wir bei der journalistischen Begleitung. Ich persönlich habe den Maximilian mehr genossen als die Maria Theresia. Das Publikum hat es, glaube ich, umgekehrt gesehen, weiß ich nicht. Nicht so wichtig. Das eine war eher so ein Euro-Pudding und das andere war eine filmische Arbeit.
Da war es so, die federführend bei der Maria Theresia, zumindest bei der ersten Staffel, waren die Tschechen. Die natürlich, wie lange hat Tschechien eine Rolle gespielt, jetzt unter der Maria Theresia, solange sie jung war. unter Prag, die Hochzeit und so weiter und so weiter. Das heißt, sie waren an der jungen und nicht an der kontroversen Maria Theresia. Ihr ganzer Antisemitismus, ihre Eifersucht dem Mann gegenüber, ihre Sittenpolizei und was weiß ich, das ist das Interessantere. Und solche Aspekte sind ja bei Maximilian vorgekommen. Und da ist eben, wer zahlt, schafft an. Die wollten halt die junge, schöne Liebesgeschichte haben.
Ich persönlich schaue mir Andi Prohaska-Filme einfach lieber an als welche vom Dornhelm. Aber das mag Geschmack sein. Und zum Abschluss noch die letzte Frage. Welche Medien und welche Zeitungen sollte man lesen, um im Film wirklich gut informiert zu sein? Wo sind die Journalistinnen und Journalistenkollegen von Ihnen, denen die Gabi Flossmann vertraut?
Geht es jetzt um internationale Filme? Internationale Filme finde ich sehr gut, die Los Angeles Times. Dann gibt es eine komische, es gab einmal Siskel und Ebert, die beiden Fernsehkritiker, die einander Streitgespräche mit Daumen auf und Daumen ab. Beide sind schon gestorben. Erstaunlicherweise gibt es aber noch eine Website, Ebert, Roger Ebert, wo eine Gruppe von Journalisten schreibt, die sind sehr gut. Das lese ich mit großem Vergnügen.
Beleuchten die auch die europäische Szene?
Die beleuchten auch die europäische Szene, ja.
Und wo findet man die Rezensionen der Gabi Flossmann heute?
Im Kurier hauptsächlich.
Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für das angenehme Gespräch.
Danke auch.
Warum bleibt Kino auch in Zeiten der Streaming-Plattformen weiter relevant? Dazu sprechen wir heute bei 365 über Medienreden mit dem langjährigen Chefredakteur des österreichischen Filmmagazins Ray, mit Roman Scheiber. Roman Scheiber, langjähriger Chefredakteur des Filmmagazins Ray und der Experte, was da Filmkritiken angeht in dem Land. Was macht aber viel allgemeiner gefragt, das Wesen eines Fachjournalisten aus? In Ihrem Fall zum Beispiel, müssen Sie selbst Filme machen können, um über Filme schreiben zu dürfen?
Dezidierte Antwort, nein. Sonst dürfte ich auch nicht schreiben, da ich noch nie einen Film gemacht habe, abgesehen von einem kleinen Handyvideo vielleicht. Man könnte ja anders fragen, muss jemand gut kochen können, um festzustellen, ob ein Gericht gut gelungen ist, ne? Oder nicht? Muss er wohl nicht. Und ebenso wenig muss man Filme machen können, um Filme beurteilen zu können, finde ich.
Und was sind dann beispielsweise Ihre Kriterien, die dann eine Rezension ausmachen und die Schlagseite vielleicht durchklingen lassen, ob Ihnen das jetzt wertvoll erscheint, was da der Filmemacherin gelungen ist oder nicht?
Das ist natürlich ganz schwer festzumachen, Kriterien jetzt nicht zu einer doch subjektiven Textsorte wie der Filmkritik. Weil natürlich die Range zwischen einem reinen Geschmacksurteil und einer sozusagen von mir aus auf einer gewissen Erfahrung oder Expertise jetzt basierenden Einordnung eine sehr breite, ne? Ich kann sagen, für mich persönlich war vor allem oder ist auch immer wichtig, wenn ich an einen Film herangehe, dass ich versuche zumindest, ja, bei allem, was ich über das Genre, über die Filmemacherin, über die Schauspieler, bei allem, was ich bereits weiß, wenn man jetzt von einem sozusagen konventionellen narrativen, also von einem, sagen wir jetzt mal einem 90-Minuten-Spielfilm, ja. Ich versuche vor diesen 90 Minuten oder 120 Minuten das einmal auszublenden. Meine ganzen gesammelten Erfahrungen, die ich bezüglich eines Filmemachers zum Beispiel oder einer Filmemacherin habe, auszublenden, um dann das als solches dann einmal zu erfahren und dann auch zu beurteilen, was es ist. Wobei ich glaube, das fällt heutzutage, wenn ich da ein bisschen ausgreifen darf, das fällt den Menschen generell immer schwerer heute. Das merkt man auch am Verhalten im Kino. Ich rede jetzt sozusagen vor der Krise quasi. Ja. Hat man gemerkt am Verhalten im Kino, es gibt wenige Menschen, die noch wirklich 2 Stunden lang einfach mal still sitzen können, die Klappe halten können, nur sehen, zuhören und sich dann von mir aus währenddessen, aber eigentlich auch erst danach dann sozusagen zu dem Ganzen, was sie gesehen haben, eine Haltung bilden können. Ich finde, das ist eine Qualität, schwer einzuschätzen, wie viele Kolleginnen und Kollegen das jetzt irgendwie noch haben oder ob man das einbüßt über die Jahrzehnte oder Jahre, aber ich versuche mir das zu bewahren.
Und abgesehen von dieser professionellen Annäherung Ihres Handwerks, auch diese Lust, sich unschuldig in eine Geschichte zu begeben, oder? Das ist doch die schönste und größte Freude, die ein Film auslösen kann.
Nach Jahrzehnten Beschäftigung mit Filmen können dabei die schönsten Erlebnisse herauskommen und Erfahrungen herauskommen, wenn man sich tatsächlich so darauf noch einlässt. Ne? Halte ich im Übrigen für einen der wesentlichen Punkte, die für mich das Berufsbild jetzt eines Kulturjournalisten generell, halte ich für ein wesentliches Element, dass man sich diese Begeisterungsfähigkeit erhält für die Dinge, die man da ansieht, dass man nicht von vornherein, das nächste von dem und das kenne ich auch schon. Und na, da weiß ich ja, und wenn ich den Namen und das sehe und die Synopsis, dann weiß ich schon, was gespielt wird. Und das brauche ich mir gar nicht erst anschauen. Also das ist der erste Weg sozusagen, wie man da verödet eigentlich geistig. Ne? Man muss sich diese Offenheit und natürlich einen gewissen Enthusiasmus bewahren irgendwie noch, um auch dann wirklich was sehen und entdecken zu können.
Gerade weil wir es ja auch mit Dingen zu tun haben, die man eben, wie Sie vorhin schon beschrieben haben, nicht so gut einteilen kann, kann man nicht messen. Da gibt es keine Sekunden, da gibt es keine Meter.
Genau, also es ist ja ganz anders als jetzt im Sport, nicht? Und deswegen ist natürlich, um vielleicht das jetzt nochmal zu sagen, die Einschätzung, ja, oder die Beurteilung von Filmen, die ist per se immer ungerecht, quasi. Man muss irgendwie mal davon ausgehen, wenn man sich mit dem auseinandersetzt und selbst wenn man irgendwie Kompetenz hat und selbst wenn man irgendwie fähig ist, Dinge einzuordnen und irgendwie treffsicher sozusagen in irgendeiner Weise zu beurteilen, auch dann wird man wird Ungerechtigkeiten begehen einfach. Man wird Dinge übersehen, man wird eine besonders gelungene kleine Nebenrolle zum Beispiel übersehen, die vielleicht erwähnenswert gewesen wäre. Man wird übersehen, dass zum Beispiel eine einzelne Übergangssequenz, ja, die eigentlich gleich wieder weg ist, die man vielleicht gar nicht so bewusst hat, ja, einem aber unglaublich bei der Stange hält, ja, innerhalb einer Erzählung, ja, und so. Also es wird im kleinen wie auch im größeren Bereich wird sowas wie eine faire Kritik gibt's quasi nicht, ne? Und deswegen sollte man auf der anderen Seite wahrscheinlich als Filmschaffender lernen, grundsätzlich einmal mit Kritik umzugehen. Da orte ich in Österreich ein gewisses fast Unvermögen teilweise oder zumindest eine Unwilligkeit eigentlich, sich mit Kritiken zu beschäftigen, die nicht in Form von, also sagen, entweder Freundschaftsbehübschungen oder Hymnen daherkommen.
Das führt uns ja zu einem ganz heiklen Punkt, der bei der Filmkritik tatsächlich noch eine Rolle spielt, dass Ihre Position, die veröffentlicht wird, dazu dienen kann, eine Kinokarte zu kaufen oder eben keine Kinokarte zu kaufen. Also Sie haben eine gewisse Verantwortung. Wie nehmen Sie diese Verantwortung jetzt zum Beispiel den Künstlern gegenüber wahr, die Sie persönlich kennen? Spielt das eine Rolle? Sind Sie den österreichischen Filmen gegenüber ein bisschen gnädiger?
Also ich habe zwei Sachen dazu. Ich muss sagen, ich habe lange Jahre, und das hat mich durchaus gehemmt in meiner journalistischen Entwicklung, ja, war ich der Auffassung, ich sollte möglichst wenige Filmschaffende persönlich kennen, um in meinem Urteil sozusagen nicht dadurch getrübt zu werden oder eben befangen zu sein. Bin ich dann irgendwann draufgekommen, ja, das ist zwar wunderbar, nur man begibt sich damit halt irgendwo auch in eine Art Abseits. Man wird dann eben auch weniger wahrgenommen von Leuten, weil sie einen halt dann irgendwie nie kennengelernt haben und so. Das heißt, ich bin dann irgendwann natürlich davon abgekommen und habe dann spät in meiner Karriere sozusagen eben genau diese Probleme und diese Erfahrungen gemacht. Was mache ich mit jemandem, den ich besonders schätze zum Beispiel, und ich finde aber jetzt das, was der da jetzt gemacht hat und so, das war halt wirklich daneben und so. Meistens ist es ja so, dass dann andere Menschen in dessen oder in deren Umfeld auch gibt, die das vielleicht durchklingen lassen. Das sollte dann jetzt nicht irgendwie an dem Kritiker quasi allein hängen bleiben, nicht? Das sollte man über andere Kanäle auch erfahren, wenn halt wirklich was daneben gegangen ist. Meistens zeigt es dann ja auch die Zeit und die spätere Beschäftigung mit Dingen, nachdem ein paar Jahre vergangen sind, wenn dann von Sachen gar nicht mehr gesprochen wird, ist das selten ein gutes Zeichen. Ne?
Bevor ich nochmal zu den Filmemacherinnen und Filmemachern zurückkehre und Ihre Einschätzung dazu hören möchte, zurück zu uns als Journalistinnen und Journalisten. Sie waren jetzt jahrelang für den Ray als Chefredakteur tätig oder für das Ray?
Das Filmmagazin Ray.
Das Filmmagazin Ray tätig. Da waren Sie fix angestellt oder fix verbunden. Ändert das was, ob man ein freier Journalist ist oder ob man einer Blattlinie und einem Verlag folgen muss?
Der Unterschied ist gar nicht so eindeutig. Ja? Die Frage ist, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einer freien Journalistin, die nur dann Aufträge bekommt von einer Zeitung, wenn die in einer ganz bestimmten Form auch abgefasst sind, oder einer Mitarbeiterin dieser Zeitung, die das sozusagen quasi schon in der DNA mit aufgesogen hat.
Also das heißt, Fachjournalismus kann am besten dann fruchten, wenn es sich um ein Qualitätsmedium handelt und wenn das in einer gewissen Sicherheit erscheint und auch eine gewisse Freiheit für die Redakteurinnen und Redakteure bietet.
Und eine Freiheit für die, auch tatsächlich für die Mitarbeiterinnen. Grundsätzlich habe ich beim Ray also auch die Meinung gehabt, schon, dass man als Redakteur irgendwie natürlich, wenn man etwas aus gutem Grund für jetzt misslungen erachtet zum Beispiel, dass man das dann nicht groß gefeatured haben will. Ne? Dem sprechen dann ökonomische Interessen etc. entgegen. Dann gibt es eine Werbekampagne, wo man sagt, naja, aber wir müssen das zumindest behandeln. Wir müssen es ja nicht schön schreiben, aber es muss sein. Aber einfach zu sagen, eine Mitarbeiterin, ein Autor hat das Recht, irgendwie sein Urteil, ja, seine Haltung zu dem Ganzen hier abzugeben, auch wenn wir zum Beispiel die Redaktion oder Teile der Redaktion jetzt der anderen Meinung sind. Das heißt, also wir haben da jetzt nicht gesagt, du X, schreib uns bitte den Film Y schön oder du X, schreib uns bitte den Film Z schier. Das ist natürlich ein Blödsinn, also so kann das einfach nicht funktionieren, sondern man muss, was kommt von den jeweiligen Leuten und über die Zeit kann man sie ja auch sozusagen auch einschätzen und natürlich ist ein bisschen immer auch in der Auswahl, wen betraut man womit und so, ne? Aber zumindest das kann ich sagen, eine freie Autorschaft sozusagen war zumindest da, habe ich zumindest persönlich immer eher hochgehalten.
Das klingt im besten Sinn des Wortes nach einem Redakteursstatut, nach einem Redakteursselbstverständnis, wie wir es eben pflegen sollten.
Ja, wobei das bei uns jetzt nie statutarisch oder sowas festgeschrieben war, sondern das hat sich halt einfach nur so entwickelt. Ne?
365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit.
Kehren wir zurück zu den Filmemacherinnen und Filmemachern. Aus Ihrer Sicht, soll ein Film eigentlich etwas Zeitloses sein?
Darüber könnte man ein ganzes Seminar wahrscheinlich abhalten. Ja. In sämtlichen Kanonisierungen, die es gegeben hat, auch von renommiert, zum Beispiel Sight and Sound, renommierteste Leute, die sich auskennen, sozusagen Listen erstellt haben, der wichtigsten Filme, ist regelmäßig ein Film in den Top 3 oder Top 5, ja, das ist Vertigo. Ne? Also Hitchcock ist Diplom und Dissertationen und alles darüber, alles umfasst, man braucht man jetzt nicht mehr viel sagen. Aber zur Zeitlosigkeit dieses Films finde ich jetzt interessant. Der ist im Grunde sehr zeitverhaftet, weil der hat ja transportiert sozusagen ein Frauenbild heute. Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen eigentlich. Also da wird mit der Objektivierung, ja, einer weiblichen Figur in einer Weise gespielt, das könnte man sich, ich meine das buchstäblich so, das könnte man sich heute nicht mehr leisten, ja, einfach. Das hat sich natürlich Hitchcock damals leisten können. Abgesehen davon hat er natürlich für damalige wunderbarste filmische Mittel irgendwie, um diese Höhenangst, um die es da drum geht, natürlich auszureizen und hat eine sehr, natürlich schon in dem zugrunde liegenden Roman, sehr gut ausformulierte Thriller Handlung und Master of Suspense, bla bla bla, ja. Aber das zum Beispiel, das ist ein Element, das ist hier gar nicht zeitlos. Auf der anderen Seite, das andere Beispiel wäre ein Film aus noch früher, also nämlich aus dem Jahr 1941, der interessanterweise in 40 Jahren, glaube ich, des vorigen Jahrhunderts von 1960 bis 2000 herum alle Kanons angeführt hat. Das war Citizen Kane, ein Film, den ich selber auch persönlich sehr mag und mehrmals gesehen habe. Und der natürlich auch durch seine rasenden, nicht jetzt durch seine einzelnen filmtechnischen Innovationen, sondern durch die Gesamtheit irgendwie seiner. Also der hatte einfach alles das, diese genialen Schärfentiefe, Verlagerungen, Untersichten. Also das ist ein Film, der in einer einzigen Sequenz durch das Ändern der Maske und des Kostüms zum Beispiel eine Ehe am Frühstückstisch zerbrechen lässt. Ja, das geht dann halt, das sind halt Zeitsprünge über mehrere Jahre. Der hat verschiedene Elemente und auf bahnbrechende Weise sozusagen amalgamiert.
Die beiden Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, da kann ich nur sagen, der zweite Fall, Citizen Kane, der ist natürlich auch gesellschaftspolitisch so irrsinnig relevant. Und ja. Das unterscheidet ihn halt von Hitchcock. Hitchcock ist eher der Unterhaltungskünstler, da geht es um die Effekte und der andere schaut in die Seele des Menschen.
Das ist sehr, sehr krass formuliert, aber die Richtung würde ich teilen. Es ging ja bei Citizen Kane auch um die unglaubliche Macht eines einzelnen Medienmannes. Nicht? Also damals Randolph Hearst, der ja verklausuliert, wobei ursprünglich hätte das gar nicht die Geschichte, hätte eigentlich Howard Hughes zum Vorbild haben sollen, aber dann hat sich das geändert und Mankiewicz kannte dann auch.
Das ist jener Mann, der sich das Schloss in Kalifornien hat bauen lassen, 1:1 aus Frankreich überstellt.
Genau, also dieses berühmte Xanadu dann, nicht? Und dann Film beginnt ja auch schon in diesem, mit dem vereinsamten Mann in seinem riesigen leeren Schloss. Faktum ist natürlich, es hat eine unglaubliche Aktualität, weil natürlich die Medienmacht und Medienkonzentration seit damals noch um ein Vielfaches zugenommen hat, nur jetzt halt bezogen auf neue Medien und mit neuen Techniken und neuen Manipulationsmethoden.
Das führt mich zu dem Anschlussgedanken, den ich jetzt formulieren wollte. Und zwar gilt der Film als das Medium des 20. Jahrhunderts. Ja. Die digitalen Medien gelten als die Form der Kommunikation des 21. Jahrhunderts. Wird denn der Film bestehen?
Es ist ja alles mittlerweile von audiovisuellen Medien beherrscht, von dem Ding, von dem Handgerät, das jeder, das so lustig Handy heißt und das jeder mit sich trägt und das teilweise das Verhalten des einzelnen Menschen, also eigentlich schon in einer Weise beansprucht, wo man sich noch fragen muss, ist man selber Herr über sein Handgerät oder beherrscht einen das Handy selber? Umgekehrt, ne? Und das ist natürlich ganz was anderes jetzt als das Kino, sei es als Unterhaltungs- oder als Kunstform, aber das Film als Medium, der in einem öffentlichen Raum einer dazu bereiten Menge an Menschen präsentiert wird. Also, und weiterhin jetzt gehend anknüpfend an die Frage, könnte man jetzt sozusagen natürlich darüber nachdenken. Und das hat zum Beispiel der Leiter der Oberhausener Filmtage, Lars-Henrik Gass, hat das unlängst in einem Interview mit der Jungle World sehr gut beschrieben. Man könnte darüber nachdenken, ob nicht das Kino in Richtung langsam sozusagen einer Musealisierung selbst von sich aus schon gedacht werden sollte. Weil Faktum ist ohnehin, es wurde schon vor Corona massiv verdrängt von diversen Streaming Home Entertainment Angeboten. Es hat sich schon vor Corona fast schon zu einer Eventkultur mit Anhängsel entwickelt, wo einzelne Blockbuster-Produktionen, Tentpole-Produktionen, wie man sagt, also sozusagen gibt es in anderen im Verlagswesen auch, aber jetzt in Filmbereichen, wo halt wirklich die nächste Superhelden-Comic-Verfilmung dafür gesorgt hat, dass dieses jenige Studio dann halt 10, 15 andere Filme noch querfinanzieren konnte, die nie und nimmer das dann sonst einspielen würden. Und ob jetzt sozusagen abseits dieses Event-Kinos, ob man das nicht grundsätzlich so langsam denken sollte, will man Kino als öffentlichen Raum bewahren, ja, dann sollte man vielleicht anstatt nach der herkömmlichen Struktur, die jetzt nicht mehr richtig zu funktionieren scheint, nach den herkömmlichen Marktgesetzen jetzt wieder anknüpfen nach der Krise, ob man sich nicht eher überlegen sollte, dass nicht jetzt sozusagen jede größere Stadt in Wirklichkeit eine Cinemathek haben sollte. Und man aber dafür sozusagen nicht versucht, jetzt irgendwie künstlich einen Betrieb am Leben zu erhalten, der das nicht mehr trägt irgendwie. Ja.
Was bisher geschah. Am 1. Dezember 1984 startete der TV-Sender Dreisat sein Programm. Und zwar als Gemeinschaftsprojekt von ZDF, ORF und SRG. Bis heute stellt der Sender eine der bekanntesten öffentlich-rechtlichen TV-Stationen im deutschsprachigen Raum dar. Kann denn in Zeiten der horizontal erzählten Serien das Einzelstück bestehen, sozusagen auf der einen Seite der Palette des Kinos und auf der anderen, Sie haben schon die Filmtage in Oberhausen erwähnt, beziehungsweise dessen Leiter zitiert, warum setzt sich denn der Kurzfilm nicht durch? Und warum fristet der so ein stiefmütterliches Dasein, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung?
Es gibt ja das Vienna Shorts Festival und so, also jetzt schon seit einigen Jahren, das sich recht groß und beliebt hat, erfreut. Also ich würde jetzt nicht stiefmütterlich sagen, es werden ja ohnehin ständig kurze Filme produziert. Es ist ja nicht so, dass sozusagen die Aufmerksamkeitsspanne irgendwie des heutigen jungen Menschen, die ist ja ohnehin, so, wenn man andersrum sagt, eine endenwollende, weil viele sind häppchenartige Strukturen gewohnt. Und es ist ja auch Teil sozusagen einer Filmkultur, ist, wenn eine, ich nenne jetzt nicht den Namen, aber wenn jetzt eine Baumarktkette ins Internet eine Geschichte stellt, wo eine fünfminütige Story erzählt wird, also wirklich schön, das ist natürlich nicht aufwendig, aber das wird gefilmt, da wird ein Kurzfilm und am Ende steht dann halt das Signet dieser Kette, aber in Wirklichkeit steht es für sich und ist eine eigene lustige Geschichte, die ein Gefühl erzeugen soll, die also im Grunde vieles von dem beinhaltet, was jetzt zum Beispiel auch ein anspruchsvoller Kurzfilm das auch möchte, ja. Man könnte noch weitergehen und man könnte zum Beispiel sagen, was heißt Kurzfilm? Ich meine, Österreich ist weltbekannt durch seine Experimentalfilme. Ja, weltbekannt, ja, sind, ich könnte da jetzt etliche Namen nennen, aber ich will es dann niemanden herausheben, aber österreichischer Experimentalfilm wäre es zum Beispiel auch wert, sich zu beschäftigen, aber das ist halt anstrengend, das ist herausfordernd, das ist mühsam. Und selbst wenn das kurze Filme sind, da gibt es 10 Minuten, die fordern einen mehr heraus als ein üblicher 100 Minuten konventioneller Film, weil sie einen überfallen, weil sie einen überreizen zum Beispiel. Das sind natürlich ganz bestimmte angewandte Techniken. Das ist eine Art von Kino oder eine Art von Film, des künstlerischen Films natürlich, die eminent wichtig ist und für die jetzt sozusagen österreichische Filmemacher ohnehin oder Macherinnen auch bekannt sind in aller Welt. Also das bräuchte es nicht einmal.
Und auf der anderen Seite die lang erzählte Serie?
Die lang erzählte Serie, also ich, das ist so, da tue ich mir jetzt besonders schwer, weil ich bin einerseits ein Fan, bin ich eben nicht, ja, das ist, sondern ich habe mich jetzt mit horizontalen erzählten, also nicht episodischen, sondern wirklich tatsächlich über viele Stunden hinweg erzählten, jetzt so Filmromanen, wie man dann gesagt hat, Serien oder Qualitätsserien, habe ich mich schon relativ früh beschäftigt. Muss ich da durchaus dazu sagen, ich bin durch damals meine damalige Freundin eigentlich auf das mehr aufmerksam geworden, die da einfach auch ihrer Zeit voraus war und die mich auf Dinge hingestupst und hingewiesen hat, die nicht mal Fernsehjournalisten irgendwie kannten. Und das war noch vor der Explosion jetzt der Streaming-Plattformen auch. Und da gibt es natürlich Epochales. Also wenn ich da jetzt nur sage...
Die Sopranos oder...
Sopranos, The Wire irgendwie, ja, Breaking Bad. Also man muss ja jetzt nicht die größten Straßenfeger unter den Serien hernehmen, die dann auch kamen, aber oder die vom Mainstream dann sozusagen aufgesogen worden sind. Aber das hat für mich sozusagen gerade die Beschäftigung mit Abwechseln, mit beiden, mit der kürzesten Form, mit einem 2-3-minütigen Film, der für sich steht und mit einem 60-stündigen Film, wie eine Serie darstellt, ja, wenn sie im idealen Produktionszusammenhang sozusagen von Anfang bis Ende auserzählt werden kann, wissen wir ja, dass das oft nicht funktioniert, weil das aus ökonomischen Gründen abgesetzt wird etc. Aber diejenigen, bei denen das gelungen ist, da breche ich eine Lanze dafür. Jetzt sagen mir Leute, aber okay, wenn ich mit sowas anfange und so, da verliere ich mein Sozialleben oder so, ne? Oder da kriege ich diese berühmten viereckigen Augen oder so, ne? Natürlich muss man das immer maßstabsgerecht sehen. Jetzt sind wir in einer Situation, in einer Lockdown-Situation, wo viele wahrscheinlich sich eher davon verführen lassen. Mir ist auch aufgefallen, dass die Plattformen zum Beispiel viele frühere erfolgreiche Titel jetzt wieder anbieten und so. Das führt übrigens zu einem nächsten Thema. Ja, das ist sozusagen die Schwierigkeit ist ja bei den Streaming-Plattformen, dass man davon abhängig ist, was die eine oder andere Plattform halt einfach gerade zur Verfügung stellt. Und wenn die Plattform befindet, das nehmen wir jetzt runter, dann gibt es das zum Beispiel nicht mehr. Und wenn man das dann nicht selber jetzt auf Blu-ray oder DVD hat und so, dann hat man das zum Beispiel dann einfach nicht mehr verfügbar. Ne? Und auf der anderen Seite eben, was passiert mit der Bewahrung des Filmerbes sozusagen, wenn die Kinokultur, wenn man wieder das Vorige zurückzugreifen, wenn die schleichend jetzt zugrunde geht, und dann, wenn sie irgendwann weg ist und so, dann wird man sich später dann gefragt haben, na huch und so, Moment einmal, wo sind denn eigentlich diese vielen Dinger hin? Wenn nicht eine Plattform mir das dann anbietet in Zukunft, dann werde ich das nicht haben. Und wenn ich es dann eben nicht selber auf DVD, werde ich das nicht haben.
Und ganz besonders, und das muss man einen Filmjournalisten einfach fragen, der sich in Europa zu Hause befindet, ganz besonders gilt das doch für den europäischen Film. Der hat ja per se schon einmal ein Nischendasein, zumindest im deutschsprachigen Raum, weniger natürlich in Frankreich und weniger in England, aber trotzdem findet man diese Werke auf den Plattformen weniger.
Natürlich, wobei europäischer Film, ich meine, es gibt interessante, in Kooperation mit den einzelnen Ländern sind ja die Plattformen bemüht, dann auch sozusagen lokalen Content, nennen wir es jetzt einmal so, herzustellen. Ja, also
Haus des Geldes in Spanien.
Ja, Babylon, Berlin und so weiter in Deutschland. Französische Serien wird mit britischen versucht, sogar jetzt auch schon
mit Freud zum Beispiel,
Netflix. Also mit einer österreichischen Netflix Österreich, dem Marvin Krenn. Das ist das eine. Was die Filmproduktion betrifft, ja, Ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich generell so jetzt quasi den europäischen Film da irgendwie als zu förderungswürdiges und pushenswürdiges Modell hervorziehen würde, weil in vielerlei Hinsicht, ja, passt sich auch der europäische Film diesen seltsamen Gegebenheiten an, dass offensichtlich im Kino, im regulären Kino, also ich rede jetzt abseits des Festivalbetriebs, was wieder eine ganz eigene Sache ist, ja, mittlerweile und sich extrem abgekoppelt hat auch vom Regelkinobetrieb, das wäre wieder ein eigenes Thema, dass sozusagen vieles da findet statt, mehr oder weniger in so einem Rahmen eines so Arthouse-Feel-Good-Dings, das, was halt irgendwie zumindest bei unserem angestammten Publikum und so weiter dann noch funktioniert. Ja. Also vieles davon wird angeboten oder viel an leichtfüßigen und leichtem Stoff und so wird angeboten und kommt dabei unter dem Mantel sozusagen irgendwie eines Arthouse-Kinos oder daher und so. Das ist jetzt für mich, ich wäre immer noch dafür, radikales Kino zu fördern, egal wo das jetzt herkommt, ja. Und wenn radikale Sachen jetzt irgendwie aus Großbritannien oder den USA kommen und wenn das ein Alex Garland ist, der dann eine Miniserie macht namens Devs zum Beispiel, die ich faszinierend gefunden habe und wo ich mir heute wieder gedacht habe, ist, ja, man kann so auch arbeiten. Man kann von der Echtheit der Bilder erzählen. Man kann vom Imaginären irgendwie erzählen im Kino. Man kann der Fantasie der Zuseherin was überlassen. Auch in einer Miniserie muss nicht alles jetzt von A bis Z durchdialogisiert sein, sondern es kann mit Bildern mehr und mit Einstellungen und mit Überblendungen und mit Träumen gearbeitet werden, anstatt jetzt sozusagen die Serie unter einen sportlichen Wettkampf zu stellen, zu sagen, wer hat die lustigsten, spritzigsten und längst durchgehenden Dialoge oder so. Ne?
Das, was Sie beschreiben, ist eine Kunst, die des nonverbalen Erzählens, die bei uns ja überhaupt nicht beigebracht wird. Wir können es natürlich als Konsumentinnen und Konsumenten empfinden, wenn Francesco Rosi im Dialog zwischen einem Mann und einer Frau dann einen Achsprung macht in dem Moment, wo die Frau dem Mann sagt, ich lass mich scheiden, dann spüren wir das, was passiert. Wir wissen aber nicht, warum was passiert. Gibt es sowas wie eine Medienausbildung in Europa, die Sie wahrnehmen?
Ich würde einen Mangel orten, ja, an einer tatsächlichen audiovisuellen Medienausbildung, die sehr früh eigentlich ansetzen sollte und die jetzt eigentlich gar nicht so ein ideologisches Problem wäre, weil die Ideologie verhindert ja in diesem Land bekanntermaßen sehr viel an Bildungsreformen, nicht? Die aber jetzt überhaupt kein ideologisches Problem sein müsste, sondern die eine Bewusstmachungsstrategie verfolgen würde, dass zum Beispiel eben sagen wir jetzt mal ein Zehnjähriger oder so, nicht jetzt sozusagen Handykonsum nur in den Variablen wahrnimmt, bis 21 Uhr hat es mir jetzt meine Mutter oder mein Vater erlaubt und dann nimmer, sondern in der Zeit, in der sie oder er das darf, ja, einfach sich dessen bewusst wird, was da passiert. Sich einfach dieser, ja, der Manipulationsmacht der Bilder bewusst wird, dass subkutan Dinge erzählt werden, dass es sozusagen einen Aussender einer Botschaft gibt, dass es einen Grund dafür gibt, dass jetzt ein kleines Filmchen über ein kleines Schirmchen flimmert und der Grund kann so vielerlei, ein Bündel von verschiedenen Dingen sein oder er kann ganz eindeutig ein profitorientierter Grund sein oder er kann ein Grund sein, ein Verständnis für irgendetwas zu versuchen herzustellen, ein reiner Unterhaltungsgrund, ein augenöffnender Grund. Es kann sozusagen sehr vieles sein und Kinder und Jugendliche sollten dessen Möglichkeiten bekommen, sich dessen bewusst zu werden.
Vor allem deshalb, weil sie dann auch mehr Freude an der Sache haben
können. Weil sie erstens mehr Freude und zweitens möglicherweise auch mehr Verständnis und dann irgendwann halt auch einfach einen souveräneren Zugang entwickeln könnten. Aber zu wem spreche ich das? Herr Mabo, es ist ja Ihr großer Auftrag.
Ja, und gleichzeitig aber kann ich den auch nur deshalb versuchen zu erfüllen, weil es so leidenschaftliche Menschen wie Sie gibt. Und so einen Fachjournalisten, der so fürs Kino brennt, den kann man sich nur wünschen. Und es ist vor allem auch wichtig, dass es Sie als Kurator gibt, damit wir nicht nur den Algorithmen auf den Plattformen ausgeliefert sind, um den nächsten Titel fürs nächste Wochenende und die nächste Serie auszuwählen. Danke für Ihre Zeit.
Danke. Danke für Ihre Zeit, für deine Zeit.
Lange Jahre schon ist sie das Alter Ego zum Mercedes Echerer im Verein EUXXL. Vor kurzem übernahm sie die Geschäftsführung der Akademie des österreichischen Films. Wir sprechen heute mit Katharina Albrecht über den von den Mitgliedern der Akademie des österreichischen Films veranstalteten und in 16 Kategorien vergebenen österreichischen Filmpreis, über die Zukunft des Einzelstücks im TV-Zeitalter der Serie und über die Beziehung des Publikums zu österreichischen Kinoproduktionen. Katharina Albrecht, da gibt's den Michael Haneke, da gibt's den Ulrich Seidel, da gab's den Michael Glavoga. Wir sind auf der ganzen Welt bei Festivals irrsinnig erfolgreich. Da gibt's auch die Akademie des österreichischen Films, in der man Mitglied sein kann, wenn man selbst Filmschaffender oder Filmschaffende ist und bei Kinoprojekten mitgearbeitet hat. Das sind keine Fernsehleute, sondern das sind wirklich die, die fürs Kino produzieren. Jetzt kennt man diese Art der Akademie aus Amerika, man kennt es aus Hollywood, da werden die Oscars von genau solchen Leuten gewählt und so ähnlich verhält sich es auch mit dem österreichischen Filmpreis. Jetzt ist es aber dann doch auch irgendwie ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, wir in Österreich, wir wissen zwar vielleicht, wer den Oscar gewonnen hat, aber weniger gut wissen wir wahrscheinlich, wer den österreichischen Filmpreis gewonnen hat. Woran mag das liegen?
Das hat sicherlich viele Faktoren. Zum einen hat natürlich Hollywood und Oscar eine viel längere Tradition als der österreichische Filmpreis. Der ist ja erst 11 Jahre alt. Es gibt ja in ganz Europa jeder hat eigentlich eine Filmakademie, die alle die Filmpreise vergeben. Bei uns ist es sicherlich auch ein riesengroßer Faktor. Es gibt mehrere Faktoren, dass uns schlichtweg das Geld fehlt, um eine große Marketingmaschinerie anzuwerfen und dass wir jetzt langsam überhaupt diese Kooperationen aufbauen konnten. Ich möchte hier zum Beispiel den ORF erwähnen, der uns jetzt wirklich zur Seite steht. Das brauchte mal eine Weile, die so weit zu bekommen, nominierte und Preisträgerfilme auch zu richtigen Sendezeiten zu zeigen. Und als sie dann Atmen plötzlich von Karl Markowitsch um 20.15 Uhr und nicht um 1 Uhr nachts gezeigt haben, hatten wir plötzlich 800.000 Zuschauer. Und ich denke, das ist doch ein gutes Zeichen dafür, dass wenn wir auf diesem Weg weitermachen und uns die Sender unterstützen und auch die Öffentlichkeit und die Medien uns unterstützen, dass wir dann sehr wohl schaffen werden, dass auch die Nominierten und Preisträger in Österreich einer breiteren Öffentlichkeit bekannt werden.
Weil in der Branche ist ja der Filmpreis schon sehr, sehr etabliert und renommiert und das möchte noch jeder gewinnen.
Ja, das Gefühl habe ich. Das ist auch gut so. Wir haben 550 Mitglieder. Jeder, der zwei abendfüllende Kinofilme gemacht hat, kann Mitglied werden. Und auch jeder, der natürlich nominiert war. Dazu kommen noch Dokumentarfilme, Kurzfilme. Also wir merken, da ist wirklich was herangewachsen in den letzten 10 Jahren.
Und um weitere Missverständnisse zu vermeiden, Akademie heißt in dem Fall nicht Filmakademie und nicht Ausbildungs- und Hochschulstätte, sondern das sind die Leute, die die beste Erfahrung haben.
Genau, die Akademie, das ist wie auch bei der Deutschen Filmakademie oder es gibt die Europäische Filmakademie, die ist auch wirklich sehr gut vernetzt und mittlerweile auch schon sehr prominent. Diese Akademien setzen sich aus den Mitgliedern zusammen, die aus der Filmbranche kommen und die eben den Preis wählen.
Jetzt habe ich schon einige Filmschaffende genannt. Es gibt da auch noch den Arash und die Sabine Derflinger und die Liste ist lang. Warum haben trotzdem sozusagen die Künstler aus der Filmbranche in der österreichischen Öffentlichkeit vielleicht nicht ganz diesen Stellenwert wie ein Otto Schenk oder wie eine berühmte Sängerin?
Da müssen wir auf jeden Fall ansetzen. In dem Moment, wo man die Prämierten auch gut covert, um das mal so zu sagen, und mehr covert in der Öffentlichkeit, und wenn wir da noch mehr nach draußen gehen, werden wir auch mehr Bekanntheit erlangen. Dazu muss man sagen, dass ich auch das Gefühl habe, dass unsere Mitglieder an vielen Stellen auch sehr bescheiden sind und ihnen es um ihr Schaffen geht und vielleicht gar nicht so versiert sind im Umgang, wenn man jetzt schon den lieben Herrn Schenk zum Beispiel, wie man einfach sich da in der Öffentlichkeit so präsentiert, wie man es vielleicht von Hollywood aus kennt oder so. Ja.
Was macht denn die Akademie noch, außer den Filmpreis zu organisieren?
Die Akademie hat unterschiedliche Projekte übers Jahr verteilt. Also wir sind eben im Netzwerk der Europäischen Akademien. Dort gibt es einen regen Austausch. Wir treffen uns auch, stimmen uns auch miteinander ab, wenn es zum Beispiel jetzt um die Anpassung der Richtlinien geht. Weil wir uns ja als Plattform und auch sozusagen Netzwerk verstehen, gibt es jedes Jahr ein gut besuchtes Get-Together, wo sich auch dann alle treffen können. Nicht die Mitglieder, Förderer, Sponsoren, Politik, Medien. den Abend der Nominierten. Und dazu kommt dann sowas wie ein Tag der Akademie, den wir das letztes Jahr mit großem Erfolg gemacht haben, wo wir inhaltlich reingehen, also wo es zum Beispiel um Green Filming geht. Ein großes Thema, dem wir uns gerade angenommen haben, wo wir irgendwie darauf hinweisen wollen, wie wichtig das ist, nachhaltige Filmproduktion zu schaffen. Und so ist ein weiteres Vorhaben im nächsten Jahr, möchten wir gerne einen Jugendkinoclub gründen, denn wir haben einmal im Jahr diesen Young Audience Award. Da werden die besten europäischen Filme gekürt an einem Tag von in ganz Europa von Jugendlichen. Der kommt so gut an, da sind machen so viele Jugendliche in Wien, St. Pölten mit, dass wir gesagt haben, wir würden das gerne monatlich machen. Einen Film gemeinsam schauen mit den Kids und Jugendlichen und darüber dann Medien mit Medienpädagogen diskutieren. Das ist ein großes Vorhaben fürs nächste Jahr zum Beispiel.
Und dann sind Sie ja auch im Kurzfilm sehr aktiv. Ein Feld, das ich als leidenschaftlicher Filmmensch ja besonders liebe.
Ja, es gibt die Les Nuits en Or, die jetzt im Metro-Kino zeigen würden. Das sind 26 Kurzfilme, die Weltbesten, die dort im Kurzfilm-Marathon gezeigt werden. Und das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Wir arbeiten hier auch mit dem Außenministerium zusammen, wo immer die besten österreichischen Kurzfilme zusammengestellt werden und in die Welt geschickt. Auch ein ganz großes Herzensprojekt von uns seit vielen Jahren.
Ist doch eigentlich interessant, dass der Kurzfilm, der so in die Zeit passt, wir reden ja immer von kürzeren Formaten im Netz und wir reden eigentlich auch von der Konzentrationsfähigkeit des Publikums, das eher kürzer werden soll, dass der trotzdem noch so ein bisschen ein stiefmütterliches Dasein fristet.
Ja, das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schade. Ich kann es nicht genau beurteilen, warum. Ich glaube, es fällt so ein bisschen zwischen die Stühle, hat man das Gefühl, dass es nicht vielleicht die richtige Plattform gibt. Ich würde mich freuen, früher gab es das immer, dass man ja eigentlich vor jedem Hauptfilm auch immer einen Kurzfilm gesehen hat. Das ist ein wenig weggekommen, diese Tradition, abhanden gekommen. Das würde, glaube ich, sehr helfen, wenn man das auch wieder so einspielen könnte. Bei den Jugendlichen habe ich auch ein bisschen das Gefühl, ist dieses Format noch nicht so richtig angekommen, ne? Obwohl sie so viele YouTube-Videos sehen. Aber ich denke, da könnte man auch noch mal versuchen, ein wenig mehr den Fokus drauf zu legen.
Ja. Gerade für die Kreativen ist es ja so ein wunderbares Spielfeld. Man kann was ausprobieren, man kann Dinge testen und man muss nicht gleich die Verantwortung über ein ganzes Spielfilmprojekt übernehmen.
Ja, also viele große Filmemacher haben ja auch mit Kurzfilmen angefangen, insofern.
Das ist ein bisschen so wie der Go-Kart-Sport bei der Formel 1 vorbereitet.
Ja, aber der Go-Kart-Sport wird halt auch nicht auf RTL gezeigt.
365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien.
Wie steht denn die Akademie, um vom Kurzfilm auf die ganz andere Seite der Palette zu kommen, auf die langlaufende, horizontal erzählte und inzwischen sehr oft mit unglaublichem finanziellen Aufwand hergestellte Serie?
Also wir sehen die Serie an der Stelle nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung. Ich denke, wir alle haben eine Lieblingsserie und schätzen auch sehr, was da auf den Markt gekommen ist. Ich meine, der beschäftigt ja auch viele Filmschaffende. Wir finden halt, die Qualität muss stimmen. Wenn die Qualität stimmt und auch faire Arbeitsbedingungen herrschen. Das ist ja durchaus auch ein Thema, wo sich die großen Anbieter auseinandersetzen müssen, auch mit unseren Verwertungsgesellschaften. Das ist wichtig, ja, auch mit den Koproduktionspartnern. Das ist uns wichtig. Ansonsten bleibt Serie Serie und Kinoerlebnis bleibt Kinoerlebnis und das ist durch nichts zu ersetzen.
Warum ist denn das Einzelstück immer noch auch dramaturgisch interessant? Also wenn ich das jetzt zum Beispiel aus der Sicht des Schauspielers oder der Schauspielerin sehe, dann hat sie ja bei der Serie viel mehr Entwicklungsmöglichkeiten, kann noch mehr Nuancen setzen, möchte sich vielleicht da lieber über 12 Stunden entwickeln als über 1,5 oder 2. Und auch die Dramaturgie kann Brüche einbauen, die vielleicht im Einzelstück nicht möglich sind. Warum ist trotzdem das Einzelstück so zukunftssicher und beständig?
Also zum einen, weil das Einzelstück eben das große Kinoerlebnis bringt. Ich glaube, das ist eine Formatfrage. Das ist ein bisschen, mag man einen Fortsetzungsroman oder einen abgeschlossenen Roman? Mag man eine Kurzgeschichte? Ist zum Beispiel auch so. Ich bin ein totaler Romanfan, mag nicht so gerne Fortsetzungsromane und auch nicht so gerne Kurzgeschichten. Ich liebe diese Komplexität und auch die Fähigkeit, in einem überschaubaren Zeitraum doch so viel Geschichten erzählen hineinzulegen. Und ich denke, das hat schon eine ganz enorme Kraft in den guten Filmen, die wir alle kennen.
Besonders viele gute Filme kennen wir aus Europa. Und Sie waren viele Jahre bei EUXXL, Initiative von der Mercedes Echerer, aktiv. Sind es nach wie vor, nehme ich an. Dieser europäische Film, da gibt's diese herrlichen französischen Produkte, da gibt's die englischen, die ganz anders ausschauen als die, die aus Amerika kommen, weil die Schauspieler nach Typen besetzt werden, im besten Sinn des Wortes, anders ausschauen dürfen. Da gibt's den spanischen Film, da gibt's eben den österreichischen Film, wie schon erwähnt. Aber gibt's einen gemeinsamen europäischen Film? Und soll's den geben?
Das ist eben genau die Frage. Also ich glaube, wir leben ja von dieser Vielfalt. Und wie Sie richtig sagen, man erkennt ja auch schon, aha, das ist ein spanischer oder ein englischer Film. Und ich glaube, das ist unser riesengroßer Vorteil. Wobei man ja auch sagen muss, in Amerika ist ja auch nicht alles Blockbuster. Und da gibt es ganz viel, was wir wahrscheinlich auch nicht kennen. Auch ganz viel große Qualität. Die haben natürlich den Vorteil der gemeinsamen Sprache. Und bei uns ist es manchmal schwierig, durch die unterschiedlichen Sprachen das Werk auch in anderen Ländern so breit zu streuen. Das ist sicher definitiv immer noch eine ganz große Herausforderung, weil in Deutschland wie in Österreich es nicht so üblich ist, Untertitel sehen. Also da sind die Schweizer oder die Skandinavier schon viel weiter. Bei uns ist doch so eine Tradition, ein Film muss auf jeden Fall synchronisiert sein, sonst tut man sich ein bisschen schwierig damit. Das ist schade, weil uns, glaube ich, dadurch einiges auch entgeht.
Aber der synchronisierte Film, den gibt's ja dann trotzdem. Er ist ja auch was wert. Also ich freue mich schon, auch wenn ich mich auf die Bilder konzentrieren kann und nicht schnell immer die Untertitel mitlesen muss. Ich gehöre zu diesen unkultivierten Menschen, die das ganz gern in synchronisierter Form konsumieren. Aber was den europäischen Film vielleicht doch in der Masse zumindest unterscheidet vom amerikanischen, sind diese vielen Zwischentöne und auch diese politische Agenda, die bei uns nicht im Sinne eines Rambo, der Einzige ist, der für Gerechtigkeit sorgen kann und der Staat kann es nicht, sondern eher diese Zwischentöne eines François Hollande oder diese Ideen, wie kann man für soziale Gerechtigkeit eintreten, wie das Almodovar macht. Was heißt das für uns? Ist der Film in Europa politischer?
Man kann das auch nicht generalisieren, weil ich glaube, wir haben auch ganz viele tolle Filme, die reine Unterhaltung sind. Da ist ja die Frage, ist Europa per se nicht politischer an manchen Stellen als das breite Amerika, was wir ja jetzt auch wieder erleben durften. Ich glaube, das macht ja Europa aus, also in dieser Vielfalt. Jedes Land hat seine eigenen Probleme, viel mehr als das eine große Land Amerika, das ein übergreifendes politisches Problem vielleicht hat. Also Polen muss mit was anderem kämpfen, gerade wie Ungarn, wie wir wissen. Und das spiegelt sich sicher in der Filmkultur wider. Was ich mir wünschen würde, was sich ändert, ist, dass sie die Politik endlich versteht, dass Film und auch eine wirtschaftliche Bedeutung hat. Die Filmwirtschaft bringt sehr viel an, wie wir wissen, Umwegsrentabilität. Also jeder Euro, den man investiert, bringt auch viele Euros zurück. Und das ist noch nicht so richtig angekommen. Also in den jetzigen Zeiten der Krise hat man manchmal das Gefühl, die Kulturschaffenden, und das möchte ich etwas breiter fassen, sind Bittsteller. Und das ist einfach nicht richtig. Die Kreativbranche ist so groß und bringt so viel Steuern und so viele Umsätze und sind nicht nur das Sahnehäubchen einer Gesellschaft. Und wenn das mal verstanden wird, dass Film und Kultur ein Wirtschaftsfaktor ist, würden wir uns wahrscheinlich da auch leichter tun in der Anerkennung und auch in der Unterstützung.
Weil Film und Kultur sind ja auch Lebensmittel, Lebensmittel für die Seele.
Ganz wesentlich. Also man muss sich nur einmal kurz vorstellen, was passieren würde in der jetzigen Zeit. Die Fernsehsender würden abdrehen. Es würde jetzt, gerade jetzt, kein Netflix, kein ORF, kein Amazon, kein iTunes, man darf auch die nennen, geben. Dann würden die Leute hier aber radikal noch mehr auf die Barrikaden gehen. Und daran sieht man ja, wie wichtig es ist und wie toll, dass man sich zu Hause gerade die Dinge reinholen kann. Und es funktioniert, auch wenn es nicht so schön ist, ja auch durchaus diese Online-Formate, die gerade von Kulturschaffenden gebracht werden.
Was bisher geschah. Am 2. Dezember 1931 wird der Film Emil und die Detektive von Gerhard Lamprecht als Regisseur und von Billy Wilder als Drehbuchautor nach dem gleichnamigen Roman von Erich Kästner in Berlin uraufgeführt. Sie alle konnten damals in Berlin noch arbeiten. Welche Filme aus Österreich aus dem letzten Jahr sollte man denn unbedingt gesehen haben?
Ich finde, man sollte sich auf jeden Fall mal auf unsere Website begeben und sich anschauen, wer in den letzten Jahren nominiert wurde und auch ausgezeichnet wurde. Denn da sind ganz viele tolle Filme, bis hin zum Preisträgerfilme vom letzten Jahr, Joy und Jetzt ist die Donau angelaufen. Alles ganz, ganz tolle Filme. Ich lege mich da überhaupt nicht fest. Jeder nominierte Film der letzten Jahre ist absolut sehenswert.
Haben denn, weil Sie Donau erwähnen, filmische, dokumentarische Arbeiten auch was mit Journalismus zu tun?
Ich denke, das hat vor allem was mit einer sehr guten inhaltlichen Aufbereitung zu tun. Das heißt, Menschen, die sich mit sowas beschäftigen, ich denke da aber auch an Amy oder Maradon, also die wirklich tollen anderen Dokumentarfilme von außen, die nur dann funktionieren, gerade Dokumentarfilme, wenn man authentisch rüberbringt und zeigt, dass man sich auf Quellen beruft, die nicht nur Wikipedia heißen, sondern sich in der Tiefe damit auseinandergesetzt haben. Das macht sicher einen sehr, sehr guten Dokumentarfilm aus. Und deswegen, wenn man das Journalismus nennen möchte, dann ist das journalistisch. Ich würde sagen, es ist eine sehr fundierte Recherche und ein ernsthafter Umgang mit Quellen und Themen. Und das ist definitiv notwendig, um einen guten Dokumentarfilm zu bringen.
Und erweitert um etwas, was im Fernsehen leider oft untergeht, dass man auch andere Gewerke sprechen lässt, dass man also auch in Bildern übersetzt oder im Ton oder in der Musik, wenn das der Dokumentarfilm einsetzt, in der akustischen Gestaltung.
Ja, ich finde, die Dokumentarfilme haben ja einen unfassbaren Qualitätssprung in den letzten Jahren gemacht. Mittlerweile sind, wie gesagt, Dokumentarfilme, ich möchte jetzt nicht sagen, aber vor 30, 40 Jahren war das eher so anstrengend und da kommt jetzt irgendwie der erhobene Zeigefinger und jetzt haben wir da einen ganz hohen Erlebnisfaktor, da kann man reinkippen, finde ich, genauso wie in einen Spielfilm. Also das ist toll, wie da die filmischen Mittel eingesetzt werden mittlerweile auch dort.
Ist das das Geheimnis, warum Film so auf uns wirkt und warum uns dieses bewegte Bild immer noch so fasziniert, dass wir eben nicht nur über den Kopf angesprochen werden?
Ja, also ich glaube, der Film spricht so viele Sinne an. Also gerade die Filmmusik zum Beispiel, ein so wichtiges Feld und so ein wichtiger Faktor, das wissen wir alle selber, wenn wir es rausnehmen würden, wie das anders wirken würde. Oder wir haben mal Versuche gemacht, über bestimmte Szenen, die wir alle kennen, eine andere Musik drüber zu legen. Ich sag mal, Shining mit Biene Maya Soundtrack ist auf jeden Fall anders. Und Biene Maya mit Shining Soundtrack wäre übrigens auch ein anderes Erlebnis. Allein wenn man solche kleinen Dinge ändert, merkt man, wie wichtig jeder dieser Faktoren ist. Und das ist ja das Großartige am Film, dass es einfach so eine tolle Teamarbeit ist, ja.
Sie haben jetzt Biene Maya erwähnt und das bringt mich auf eine österreichische Firma, die heißt Neuer Österreichischer Trickfilm und ich liebe diese drei Männer, die das betreiben. Aber gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage, warum mache ich in Wien Trickfilm? Soll ein Land wie Österreich alle Genres bieten? Soll ein Land wie Österreich Ihres Erachtens sich darum bemühen, in allen Disziplinen vertreten zu sein? Oder ziehen wir uns auf das zurück, was wir am besten können, in dem Fall also vielleicht jetzt derzeit zumindest Arthouse und Dokumentarfilm?
Ich glaube, dass es in unserer heutigen Gesellschaft ganz schwierig ist, von irgendwoher zu steuern. Also wenn sich Menschen dazu berufen fühlen und sagen, das ist das, was wir richtig gut können, wieso soll es dann nicht in Österreich entstehen? Ich glaube, das würde ja genau dazu führen, dass man sagt, okay, wir sind irgendwie ein Theaterland oder ein Literaturland und darauf konzentrieren wir uns jetzt. Ich wünsche mir eine breit gefächerte Kulturlandschaft. Ich meine, allein, dass wir das Tanzquartier plötzlich bekommen haben und Impulstanz, wer hätte je gedacht, dass Österreich mal auch solche bedeutenden Projekte, sage ich jetzt mal, bietet im Bereich Tanz. Und das zeigt doch, Qualität entsteht dort, wo die Menschen sind, die Qualität bringen können. Und ich wünsche jedem sehr viel Glück und auch Unterstützung, der sich dazu berufen fühlt.
Der Hintergrund der Frage ist natürlich der, dass Film nach wie vor ein sehr teures Genre ist und nach der Architektur wahrscheinlich die Kunstgattung, die die höchsten Budgets braucht. Und die Mittel in Österreich kommen aus der öffentlichen Hand. Wie qualifiziert man sich Ihres Erachtens dafür, dass man diese Mittel auch verdient?
Ja. Ich denke, es geht immer noch darum, und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor, der auch unterstützt gehört, dass es zuerst mal eine gute Geschichte gibt. Ja, und deswegen müssen wir auch sehr viel Fokus darauf legen, dass die Stoffentwicklung gut gefördert wird. Und wenn wir eine gute Stoffentwicklung haben und einen guten Stoff, und da rede ich überhaupt über kein Genre, das ich da ausschließen möchte, dann können wir auch gute Filme machen. Ich denke, dass die Jury, die dahinter steht, sowas auch hoffentlich schätzt und zu anerkennen weiß und dementsprechend dann auch die Förderungen ausspricht. Aber natürlich Sie sagen, das kostet viel Geld, aber wir wissen, das Geld, was wir in Österreich für einen Film ausgeben, ist trotzdem natürlich noch immer marginal viel weniger als andere Länder. Deswegen auch ist der Vergleich so schwierig mit einem Hollywood-Blockbuster oder sogar mit einem deutschen Film. Ja.
Aber Ihr Gedanke ist eigentlich sehr vielversprechend, weil ein Drehbuch kostet noch nicht so viel und das ist überschaubar. Aber dazu bräuchte es halt dann auch diese Kultur des Scheitern-Dürfens, dass aus einem Drehbuch vielleicht eben nicht auch unbedingt ein Film werden muss. Bei uns gibt es ja schon diese Automatik, dass wenn ich einmal eine Projektförderung habe, wenn ich einmal eine Drehbuchförderung habe, die Wahrscheinlichkeit, später daraus einen Film zu kriegen, schon deshalb hoch ist, weil man ja diese ersten Investitionen sonst nicht wieder darstellen könnte.
Ja, ich denke, genau, das wäre ein mutiger Ansatz zu sagen, man investiert in Stoffentwicklung und geht aber auch davon aus, dass nicht jeder von diesen Geschichten umgesetzt werden kann. Oder manchmal heißt es auch nicht, dass sie nicht gut sind, dann sind sie vielleicht in der Schublade und kommen ein anderes Mal wieder raus. Aber ich denke, in den guten Stoffen, und das ist auch, wenn wir nochmal darüber sprechen wollen, ein riesengroßer Vorteil, den wir Europäer sicher haben. Wir sind ja gute Geschichtenerzähler. Das sollte sich genau in diesen Dingen widerspiegeln, ne?
Mit dem Drehbuch sind wir am Anfang der Geschichte, mit der Verwertung und dem Schutz der Rechte sind wir am anderen Ende der Geschichte. Ein Thema, das Ihnen immer sehr am Herzen gelegen ist, Urheberrecht und Nutzungsrechte. Hat die Akademie hier auch eine Position bzw. eine Funktion, so fast ein bisschen wie eine Standesvertretung, dafür zu kämpfen, dass Video-on-Demand-Plattformen oder auch der zukünftige ORF-Media-Player auch darauf achtet, dass die Rechte der Urheber geschützt werden?
Im Hintergrund auf jeden Fall. Wir haben uns da jetzt noch nicht so öffentlich artikuliert, weil wir natürlich einfach auch viele Mitglieder aus vielen Bereichen haben und ich aus meiner vorherigen Tätigkeit bei EXXL Film weiß, wie schwierig es ist, mit diesen Partikularinteressen umzugehen. Und ich tue mir da auch schwer. Ich verstehe die Konflikte, die es da gibt, also zwischen Produzent und Regisseur und zwischen Schauspieler und Musiker. Die haben wirklich jeder einen anderen Ansatz und das alles zu vereinen, das ist eine wichtige Aufgabe. Ich denke, dass wir da auf jeden Fall im Gespräch sein sollten und eine starke Stimme haben können und wirklich den Versuch starten, diese Partikularinteressen in irgendeiner Art und Weise auszugleichen.
Eine starke Stimme. Wo lesen Sie eine starke Stimme für den Film? Wo informiert sich die Katharina Albrecht über Film und welche Medien begleiten Sie denn so durchs Leben?
Da möchte ich an dieser Stelle sagen, es gibt eben nicht ein europäisches Medium, was sich mit Kultur per se beschäftigt. Also Arte ist sicher einer der wenigen Sender, die da Gott sei Dank Tolles geleistet haben. Ich würde mir sehr wünschen, es würde sowas wie einen europäischen Fernsehsender zum Beispiel geben. Dann könnte man eben ein breites Publikum mit rumänischen, polnischen, ungarischen Filmen auch versorgen. Ansonsten
das wäre ja auch eine Aufgabe des ORF, dass er sich da viel mehr nach vorne wagt.
Ja, das wäre natürlich toll. Also da wären wir dann schon an dem Punkt, der Seher kann ja auch nur dem folgen, was ihm vorgesetzt wird an einer bestimmten Stelle, außer er recherchiert. Es gibt Ray, es gibt Celluloid, es gibt EPD-Film, es gibt Blickpunkt-Film, die ganz viel über das filmische Geschehen schreiben. Das sind so die Magazine, die sich ja vor allem da hervortun, die wir natürlich auch haben und lesen. Und ansonsten, genau, recherchieren wir jetzt auf EXXL-Filmseite noch sehr viel die ganzen europäischen Kanäle, wo es viel über Kulturpolitik gibt. Aber um sich da wirklich reinzulesen, muss man es schon wollen. Ja? Und es wäre, ich sehe das auch als Aufgabe zu sagen, man kanalisiert diese Informationen so für unsere Filmschaffenden und Kulturbranche, dass die damit auch etwas anfangen können, zu sagen, okay, was ist Covid jetzt eine Maßnahme für Koproduktionen? Wie schaut's aus mit Vergütungen und so? Bis man das findet, da ist der europäische Dschungel immer noch sehr schwierig zu durchschauen.
Da wäre doch vielleicht eine Chance für eine 47. Preisdisziplin, den Filmjournalismus in Österreich.
Das, genau, wenn wir die ersten 600 sehen, können wir dann auch noch zum Filmjournalismus kommen. Ja, aber natürlich ein europäischer Film, also auch den Europäischen Filmpreis zum Beispiel, finde ich, wer weiß schon, wer den letzten Filmpreis gewonnen hat. Und sowas sollte man einfach auch, und das finde ich auch, können wir als Akademie auch mehr in die Öffentlichkeit tragen.
Dann hoffen wir, dass es bald wieder überhaupt Öffentlichkeit geben darf im Kino, bei Veranstaltungen, im Theater und vor allem auch beim österreichischen Filmpreis, der dann im Juni stattfinden wird als öffentliche Veranstaltung. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Worte. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medien, Bildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsom.tv. In diesem Sinne, bis morgen.